Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal bei Radio X, der richtige Radiosender, Radio X FM 91,8, im Kabel 99,85, als Livestream unter www.radiox.de. Richtiger Wochentag, vierte Freitag im Monat. Richtige Uhrzeit, 16, 17 Uhr, richtige Sendung, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir werden uns heute mal wieder mit einem Thema zuwenden, mit dem wir schon in der Vergangenheit öfter mal zu tun hatten, jetzt schon zeitlang nicht mehr, aber wir der Meinung sind, dass es doch mal wieder besprochen werden sollte, weil sich zum einen einiges getan hat, zum anderen noch manches tun wird, das also nie ausgehen wird. Ja, mein Einstieg wäre jetzt so eine kleine mythologische Geschichte. Schon Icarus hat sich beim Traum vom Fliegen, als er der Sonne zu nahe kam, die in Anführungszeichen Finger verbrannt. Im übertragenen Sinne ist es für die Menschheit immer noch so oder wieder zutreffend. Und als erstes bekommen das die Leute zu spüren, die in der näheren Umgebung von dem Flughafen leben, wohnen, arbeiten und hier. Ja, bei uns natürlich der Flughafen Frankfurt-Rhein-Main, sprich FRA, Abkürzung Frankfurt, keine Ahnung, sei es drum. Neben dem Fluglärm, den die Leute da als erstes abkommen und der sichtbarsten, am deutlichsten wahrnehmbar ist, gibt es natürlich noch ganz erhebliche andere Auswirkungen. Und es entstehen externe Kosten, die für gesundheitliche Belastungen durch eben diesen Lärm und auch andere Luftschadstoffe durch den Flugverkehr verursacht werden. Der Flugverkehr ist die klimawirksamste Form der Mobilität. Es entsteht ein Werteverfall bei anliegenden Grundstücken. Flächenversiedlung ist immens, die da damit zusammenhängt. Und es gibt, wie ich schon am Anfang sagte, auch einige Auswirkungen in nächster Zeit, in Zukunft. Es geht immer weiter. Und über diese vielen verschiedenen Themen wollen wir heute reden. Ich habe heute im Studio, nachdem ich da jetzt nicht so der Fachmann bin, drei Gäste, die mich unterstützen werden, auch hoffentlich im Hinblick auf meine Erkältung, damit ich ein bisschen zurückhalten kann. Einmal den Dirk Träber, er ist Vorsitzender der Interessengemeinschaft zur Bekämpfung des Fluglärms Rhein-Main e.V., kurz IGF. Schönen guten Tag, Dirk, schön, dass du mal wieder im Studio bei uns bist.
Ja, hallo.
Gut, dann habe ich noch den Heiko Nickel, er ist verkehrspolitischer Sprecher vom VCD, Verkehrsclub Deutschland, und unter anderem eben auch bei uns bei Greenpeace aktiv. Heiko, sei gegrüßt.
Ja, hallo
Otto. Du warst schon in letzter Zeit immer mal wieder da, genau.
Ja, immer wieder schön.
Dann habe ich noch den Jörn Burger, er ist ein ehemaliger Pilot und auch bei Greenpeace aktiv und er macht immer mal wieder meine Vertretung hier bei den Radiosendungen. Jörn, mal auf den anderen Stuhl, herzlich willkommen.
Danke Otto für die Einladung.
Gern geschehen. Dirk, ich fange mal bei dir an. Der Widerstand gegen Flughafen und dessen Ausbau ist ja schon ziemlich alt und hält ja aber auch unvermindert wieder an. Ihr organisiert jetzt schon seit Eröffnung der Nordwestlandebahn 2011 regelmäßig diese Montagsdemonstration. Das sind die, wie viel Hundertste, weiß ich nicht, das weißt du sicher besser wie ich. Und ihr habt jetzt auch in den nächsten Tagen ein Jubiläum zu feiern aus einem weniger erfreulichen Anlass. Was ist denn da passiert vor 20 Jahren?
Vor 20 Jahren ging die Diskussion los um eine neue Flughafenerweiterung. Also das war nach dem Bau der Startbahn West und nach Cargo City Süd. Und zwar sollte da eine neue Landebahn gebaut werden und auch dann noch ein Terminal 3. Und aus diesem Anlass haben sich damals hier in Frankfurt circa 20 Bürgerinitiativen getroffen und haben ein Bündnis der Bürgerinitiativen kein Flughafenausbau für ein Nachtflugverbot gegründet. Und seit dieser Zeit wird in der ganzen Rhein-Main-Region gegen den Flughafenausbau demonstriert und gestritten. Und man kann vielleicht sagen, dass das Ausmaß so ist, dass insbesondere nach dem 22. Oktober 2011, als die neue Landebahn in Betrieb genommen wurde, sich herausgestellt hat, der Lärmteppich, der dadurch entsteht, der reicht im Osten am bayerischen Untermain, im Süden bis ins hessische Ried, im Westen bis nach Mainz und Rheinhessen und im Norden bis in den Taunus. Und aus all diesen Regionen kommen Montag für Montag Menschen ins Terminal und demonstrieren gegen den Flughafenausbau, gegen den Fluglärm, gegen die Schadstoffbelastung und treten ein für eine bessere Lebensqualität. Und du hast gefragt, wie weit wir sind. Also wir haben jetzt schon über 238 Demonstrationen und die 250. die wird im Juni diesen Jahres sein.
Also die Montagsdemonstration. Was hat sich denn jetzt verändert? Du hast es ja gerade schon angedeutet, nach so kann man wohl umfassend sagen, dass sich der Fluglärm noch weiter verbreitet hat in der Fläche. Aber welche Erfolge in Anführungszeichen hat es denn gegeben durch diese neue Nordwestlandebahn? Das Nachtflugverbot wurde gerichtsfest bestätigt. Kann man das als Erfolg ansehen?
Also ich möchte, wenn ich einen Vergleich ziehe, etwas weiter zurückgehen, weil ich ja schon seit Ende der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in Sachen Protest, Bürgerprotest gegen den Bau der Startbahn West aktiv bin. Und das heißt also, ich habe jetzt fast 50 Jahre diese ganze Sache mitgemacht. Und es gibt einen großen Unterschied gegenüber den Bürgerprotesten gegen Bau der Startbahn West und den Protesten, die heute stattfinden. Damals ging es umfassend um Eingriffe in die Ökologie und in Natur und Landschaft. Da ging es auch um die Frage der Demokratie, nämlich dass in Frankfurt, in Wiesbaden und in Berlin entschieden wird über den Flughafenausbau und die Menschen nicht gefragt worden sind. Bei dem aktuellen Protest muss ich feststellen, dass sich der Protest sehr stark fokussiert auf das Thema Fluglärmbetroffenheit. Und erst in letzter Zeit hat sich der Fokus etwas erweitert, auch auf die Luftschadstoffe. Und insgesamt muss man sagen, ist der Protest aber schon wieder zurückgegangen. Und zwar aus dem Grund, weil die aktuelle Situation ja jetzt die ist. Wir haben einen Planfeststellungsbeschluss, der sozusagen gerichtsfest ist. Wir haben eine Koalitionsvereinbarung auf Landesebene, wo es nur ganz wenig Spielraum gibt, etwas zu verändern. Wir haben eine bundesgesetzliche Vorgabe, das heißt ein Luftverkehrsrecht und ein Fluglärmschutzgesetz, das keine oder nur ganz wenige Schutzrechte für die betroffenen Bürger vorsieht. Und es ist auch nicht gelungen, das Nachtflugverbot über die Beschränkung von 6 Stunden hinaus auf 8 zu erweitern.
Also die Forderung ist im Prinzip ja von 22 bis 6 Uhr eigentlich.
Ja, diese Forderung, die ist so alt, wie es die Bürgerbewegung gegen die Flughafenerweiterung in Frankfurt gibt. Insofern ist es ein Erfolg, dass es 30 Jahre später gelungen ist, eine 6-stündige Betriebsbeschränkung durchzusetzen, insbesondere an so einem internationalen Großflughafen wie in Frankfurt. Aber das ist ehrlich gesagt viel zu wenig, weil die Nachtzeit, die beträgt etwa 8 Stunden, und das braucht auch der Mensch als Ruhe und Entspannung. Und das Zweite ist, dass die Lärmbelastung viel zu hoch ist. Die Grenzwerte, die sind so, dass man nicht ausreichend geschützt ist. Und das spüren die Menschen jeden Tag. Und deswegen sind sie auch unzufrieden und demonstrieren und drängen auf eine Reduzierung und Minderung der Fluglärmbelastung.
Ja, Jörn, dann nehme ich dich jetzt gleich mal mit ins Boot oder ans Mikrofon. Vielleicht wäre besser gesagt, du bist als ehemaliger Pilot natürlich auch mit den technischen Gegebenheiten vertraut. Erzähl uns doch mal, also mir als Laien, vielleicht gibt es ja auch noch jemand anderen am Radio, der das auch nicht so ganz versteht oder weiß wie ich. Wie entsteht denn der Lärm und wo entsteht der beim Flugzeug?
Ja, viele werden sich darüber wundern, dass das, was sie hören, nicht das Triebwerksgeräusch ist. Das, was man hört, ist nichts weiter als Luft, und zwar Luftverwirbelung. Dazu mal kurz zum Prinzip eines Triebwerks, das der Schub erzeugen soll. Der Schub eines Triebwerks ist direkt proportional zum Massenumsatz und basiert auf dem physikalischen Prinzip, dass eine Kraft immer Gegenkraft erzeugt. Leicht erklärt zum Beispiel ein Ruderer, Der bewegt mit dem Ruder Wasser nach hinten, eine Masse nach hinten. Diese Masse, die er nach hinten bewegt, erzeugt eine Gegenkraft und das treibt das Boot vorwärts. So funktioniert ein Triebwerk, nur dass jetzt hier nicht Wasser umgesetzt wird, sondern einfach nur Luft. Jetzt muss natürlich, um viel Luft durchzusetzen, die Luft extrem beschleunigt werden. Nach der Brennkammer des Triebwerks tritt dann die Luft wieder aus mit einer unheimlich hohen Geschwindigkeit in eine umgebende Luftmasse, die praktisch steht. Das erzeugt extreme Luftwirbel und diese Luftwirbel, die hört man.
Welche Möglichkeit? Es wird ja auch viel darüber diskutiert, jetzt die Flugzeuge leiser zu machen, um es mal ganz einfach zu formulieren. Welche Möglichkeiten gibt es denn da dann in dem Kontext, wo du es gerade beschrieben hast, den Lärm zu reduzieren? Und da gibt es ja wahrscheinlich auch physikalische Grenzen für so etwas, oder bin ich da wieder zu sehr Laie?
Also ich fürchte, dass wir bei der Frage noch leisere Triebwerke schon am Ende des technisch Machbaren angekommen sind. Ganz früher ging durch die Triebwerke die gesamte Luftmasse direkt durch Triebwerk selbst durch. Man hat dann gesagt, wenn das eben nur vom Massendurchsatz abhängt, dann leiten wir einen Teil dieser Masse Luft nicht durch das Triebwerk selbst, sondern in der Ummantelung des Triebwerks um das Triebwerk herum. Das führt im Übrigen dazu, dass dann am Triebwerksaustritt hinten nicht nur der rasend schnelle Luftstrom austritt, sondern darum herum ein Mantel von etwas langsamerer Luft, was die Luftverwirbelung und damit den Lärm verringert. Wir sind vor ungefähr 30 Jahren, das war so Ende der 80er Jahre, zum Beispiel bei einem Bypass-Verhältnis angekommen von 1:6. Das heißt, nur ein Siebtel der Luftmasse ging durch das eigentliche Triebwerk und die anderen 6/7 im Triebwerksmantel um das Triebwerk herum. Heute sind wir angekommen bei 1:12. Und ich glaube, dass wir da so langsam aber sicher das technische Machbare erreicht haben.
Weitere Möglichkeiten, die in dem Zusammenhang diskutiert wird, sind veränderte, sprich steilere An- und Abflugrouten. Was ist denn darunter zu verstehen und wie wirkt sich das aus?
Ja, das würde sich auswirken. Fangen wir mal mit den steileren Abflugwinkeln an. Der Abflugwinkel ist natürlich begrenzt von der Startleistung der Triebwerke. Also bis ins Endliche lässt sich das nicht machen. Standardmäßig wird heute, das macht wohl jeder, nicht nur die deutschen Airlines, jeder das sogenannte Noise Abatement Verfahren machen beim Abflug. Das bedeutet, in 1000 Fuß Höhe, das sind ungefähr 300 Meter, wird die Startleistung auf Steigleistung reduziert. Ich könnte jetzt die Startleistung einfach länger stehen lassen, was dann zu einem etwas steileren Winkel über alles führen würde. Das ist aber nur eine Verlagerung des Lärms. Das heißt, näher am Flughafen wird es lauter und weiter weg wird es ein bisschen leiser. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist.
Ja, das führt mir dann auch jetzt nochmal einen anderen Punkt. Da kann ich vielleicht nochmal den Dirk oder vielleicht auch den Heiko, weiß nicht, Heiko, ob du da jetzt auch dazu was sagen kannst. Diese veränderten Flugrouten, der Dirk hat es ja vorher etwas mit der Nordwestlandebahn erklärt, führt ja eigentlich dazu, dass, ja, es wurde mal dieser nette Begriff konzipiert, Demokratisierung des Fluglärms, was so viel bedeutet, dass eben der Lärm umverteilt wird. Es führt ja prompt dann auch zu Streit wieder.
Also das Problem ist, dass je mehr der Flughafen ausgebaut wird, desto mehr Flugzeuge müssen ja starten und landen und das belegt dann den Luftraum. Und das heißt, das dehnt sich immer weiter aus, die Bereiche, in denen man Fluglärm hört. Und jetzt gibt's Überlegungen, bezogen auf die Situation, so wie sie jetzt ist, durch Verlegung von Flugrouten oder, was wir eben schon gehört haben, den Neigungswinkel für den Start oder für die Landungen zu ändern. Das sind aber meines Erachtens alles nur ganz kleine Stellschrauben, an denen gedreht wird. Das kann in der einen oder anderen Ecke zu einer Reduzierung von Lärm führen, genauso wie es an der anderen Stelle dann zu einer Erhöhung von Fluglärm führt. Und genau diese Situation, die haben wir jetzt. Wir haben hier in Frankfurt ein Maßnahmenpaket aktiver Schallschutz, das ist vorgelegt worden und es sieht vor, dass in einigen Bereichen die Flugrouten neu geregelt werden sollen, um die Hochbelasteten zu entlasten, aber dafür werden manche dann neu mit Fluglärm belastet. Und darüber gibt es jetzt einen Streit in der Region. Keiner will den Fluglärm haben und es wird jetzt hin und her geschoben. Und so wie es jetzt im Moment aussieht, führt es dazu, dass bei all den Maßnahmen, die jetzt angefangen wurde, es nicht weitergeht. Das ist meiner Ansicht nach natürlich im Sinne aller Betroffenen zu verstehen, weil wirklich helfen würde nur insgesamt eine Reduzierung der Fluglärmbelastung. Aber es gibt, das haben wir eben auch schon gehört, es gibt aufgrund der technischen Möglichkeiten, die zum Teil schon weitgehend ausgereizt sind, überhaupt keine Möglichkeiten mehr, an der Quelle den Lärm noch weiter zu reduzieren. Das heißt also, ein gewisses Maß an Fluglärmbelastung, das wird immer bleiben.
Also die Stellschraube, ja, steilere Abflug, die können wir schon vergessen, die ist sinnlos, die gibt's nicht. Und sicher, die Abflugrouten selbst werden natürlich so gewählt, dass man dicht besiedelte Gebiete vermeidet, soweit wie möglich. Vermeide mal im Rhein-Main-Gebiet dicht besiedelte Gebiete.
Ja, deshalb auf die Frage komme mit diesem Streit, in dieser Tage eben gelesen habe, dass es da speziell zwischen Darmstadt und Erzhausen einen Streit gibt, weil es dann so die Startroute am Tix kurz heißt die, was immer das jetzt genau bedeutet, mal kurz verstehen noch, das andere nicht so ganz, aber das führt prompt dazu, dass die Kommunen sich dann letztendlich auch ja deswegen in die Haare kriegen, weil die einen mehr belastet werden, die anderen werden ein bisschen entlastet. Ich will jetzt mal noch mal zu einem anderen Punkt kommen, der auch ein Stück weit in die Richtung geht, Lärmvermeidung, Fragezeichen. Das ist kein technisches Frage, sondern mehr eine finanzielle Frage.
Otto, darf ich dich unterbrechen?
Du darfst.
Danke. Du hast mich nach den Möglichkeiten steilerer Abflüge und steilerer Anflüge gefragt. Dann darf ich schnell nochmal auf die steileren Anflüge zurückkommen. Das ist fliegerisch bei Sichtflugbedingungen durchaus machbar, aber seriöse Airlines verbieten ihren Piloten das. Nämlich Sinkraten unter 1000 Fuß Höhe mit mehr als 1000 Fuß pro Minute sind schlicht und einfach verboten. Okay. Das hängt daran, dass die Zulassungskriterien von Triebwerken sagen, ein Triebwerk muss aus dem Leerlauf innerhalb von 8 Sekunden auf eine Leistung beschleunigen, die einen Steigflug ermöglicht. Bei so einem Anflug unter Sichtflugbedingungen verliere ich in diesen 8 Sekunden 200 Fuß. In 200 Fuß bin ich 1 Kilometer von der Bahn entfernt. Wenn jetzt an dieser Stelle irgendein Hindernis auf der Bahn auftaucht, sei es ein Auto, das die Bahn kreuzt, sei es ein Flugzeug, das unerlaubterweise auf die Bahn rollt, ist alles zu spät. Ich komme nicht mehr weg. Das heißt, diese steileren Anflugwinkel, auch Unsinn, bei schlechtem Wetter geht sowieso nicht, weil bei dem sogenannten Cat-3-Verfahren entscheide ich in genau 15 Fuß, ob ich die Bahn sehe oder nicht, das heißt, ob ich jetzt lande oder durchstarte. Wenn ich da jetzt eine Triebwerksleistung, die nahe Leerlauf ist, habe, ist alles zu spät.
Also ein weiterer Hinweis darauf, dass es da auch natürliche Grenzen gibt, wie vorher beim Entstehen vom Lärm oder Reduzierung vom Lärm. Nochmal auf meinen Anfang von vorher zurückzukommen. Also es gibt ja, wie gesagt, neben den technischen Möglichkeiten auch finanzielle Anreize oder wie man jetzt immer das formulieren will. Stichwort Lärmentgelte. Heiko, ihr vom VCD. Ihr habt da ein, ja, wie soll ich das jetzt sagen, Papierarbeitekonzept. Ihr habt euch mit dieser Entgeltstaffelung Lärm, nach dem Lärm auseinandergesetzt. Wie ist denn da eure Einschätzung?
Ja, also das Ziel muss ja ganz klar sein, dass es leiser wird in der Region. Also es kann keine Lösung sein, den Lärm immer nur irgendwie anders zu verteilen und dann wird es da leiser und da auf der anderen Seite wieder lauter, sondern die Rhein-Main-Region ist viel zu hoch belastet. Der Flughafen ist ein absoluter Innenstadtflughafen und dementsprechend hat er eben auch besondere Rücksichtnahme einfach zu erwirken. Und wenn man sich die Lärmentgelte anguckt, die es am Frankfurter Flughafen gibt, dann sieht man, da gibt es Kategorien von 1 bis 15 und die Kategorien 1 bis 11 kosten alle im Bereich ein paar hundert Euro. Das heißt, die momentanen Lärmentgelte bieten überhaupt keinen Anreiz, günstigere also leisere Flugzeuge anzuschaffen. Weil das macht dann nachher 100 Euro aus, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Lärmentgelte sind zurzeit so eingerichtet, dass, wie gesagt, die Kategorien 1 bis 11 kosten im 100-Euro-Bereich, also ein paar hundert Euro. Und dann steigt es ganz steil an bei der Kategorie 13, 14 und 15. Und bei der Kategorie 15 sind wir dann bei 22.000 Euro. Aber die Kategorie 15 ist eine reine Luftnummer, weil das entspricht nur noch der Antonov 124. Das ist ein museales Flugzeug, was in Frankfurt sowieso nie landen wird. Und deswegen sind also die Kategorien, also die Preisstaffelung sind also so, wie sie sind, völlig ungeeignet, die Fluggesellschaften dazu zu bringen, leisere Flugzeuge anzuschaffen und in Frankfurt einzusetzen. Und genau das passiert auch nicht. Also die Lufthansa hat jetzt leisere Flugzeuge angeschafft und die setzt sie in München ein. Und in anderen Stellen, aber nicht in Frankfurt.
Ja, wieso? Weil es dort günstiger oder teurer ist?
Das hat strategische Gründe, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber also was wir jetzt entwickelt haben, ist, dass wir gesagt haben, wie müssen die Lärmentgelte laufen? Und da gehen wir von einem linearen Verlauf aus. Das heißt, wir bleiben schon bei der Stufe 15, also der berühmten Antonov 124, bleiben wir bei den 22.000 Euro. Aber runter bis zu der kleinsten Kategorie 1 haben wir dann eine lineare Verteilung. Und das würde also schon dann bedeuten, dass es sich wirklich lohnt, auch leisere Flugzeuge anzuschaffen und einzusetzen. Und nur dann machen diese Lärmentgelte auch Sinn.
Heiko,
ja, die Airlines, du bist dran.
Die Airlines, Dankeschön. Aber nur weil du das gerade erwähnt hast, die Lufthansa setzt die leiseren Flugzeuge in München ein. Die Airlines kaufen die leiseren Flugzeuge nicht unbedingt, weil sie leiser sind. Die kaufen die Flugzeuge, weil die leiseren Triebwerke, die mit dem hohen Bypass sparsamer sind, was für die Airlines viel interessanter ist.
Ja, aber kannst du das beantworten, warum die dann in München einsetzen und nicht in Frankfurt? Ich meine, es gibt ja, ich weiß nicht, das gehört jetzt vielleicht nicht immer so zwingend zu dem Thema, aber mir fällt es halt so ein. Es gibt ja wohl immer wieder dieses Reizthema, das vielleicht auch gezielt bewusst in die Öffentlichkeit gebracht wird. Standortverlagerung der Lufthansa nach München. Den Knüppel holen sie ja immer wieder aus dem Sack, wenn sie in Frankfurt irgendwas durchsetzen wollen. Weißt du zufällig, warum die Maschinen in München einsetzen und nicht hier in Frankfurt? Oder du, Dirk, jemand von euch?
Ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass in München auch Besatzungen, also Piloten und Flugbegleiter, stationiert sind. Und zwar für bestimmte Strecken, die sich einfach aus München heraus zum Beispiel nach Fernost oder Afrika besser lohnen. Aber ansonsten kann ich dazu nichts sagen.
Dirk? Also ich denke, es gibt noch eine andere Erklärung dafür, und zwar hat es ja zwischen der Lufthansa und der Fraport einen Streit gegeben, dass die Fraport zum Beispiel Ryanair oder andere Billigflieger nach Frankfurt geholt hat, um die Kapazitäten, für die der Flughafen ausgebaut werden sollte, dann auch zu erreichen. Und da hat die Lufthansa, denke ich, leisere Flugzeuge deswegen nicht in Frankfurt stationiert, sondern extra in München, um da auch ein Stück weit zu zeigen, dass es sowohl mit der Politik, also der Firmenpolitik der Fraport nicht einverstanden ist, und ich betrachte das auch als einen Protest gegen die Versuche der Landesregierung hier in Frankfurt, den Lärm zu reduzieren, denn der Einsatz von leiseren Flugzeugen, der wäre ja ein Beitrag zu diesem Thema, aber ich habe den Eindruck, die Fluggesellschaften und insbesondere die Lufthansa, die wollen das nicht. Und da möchte ich auch noch ein anderes Beispiel nennen, was eine sehr starke Rolle spielt, was aber eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist. Aufgrund der internationalen ICAO-Regelung, da ist sowohl ein Steilstart- als auch ein Flachstartverfahren möglich. Früher hat man in Frankfurt immer das Steilstartverfahren angewendet, und wenn ein Flugzeug schnell hochgeht, dann ist unten die Lärmbelästigung die ist weniger. Durch das Flachstartverfahren, was man aber seit 2 Jahren anwendet, ist insbesondere in bestimmten Städten und Gemeinden rund um den Flughafen eine höhere Lärmbelästigung eingetreten. Die Lufthansa, die hat es sehr lange dementiert und hat immer damit argumentiert, das macht sie, um Treibstoff einzusparen. Und es hat sich aber durch Messungen jetzt herausgestellt, dass nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Hamburg, in Hannover, in Düsseldorf und an anderen Flughäfen durch dieses Flachstartverfahren, was insbesondere die Lufthansa praktiziert, ein Mehr an Lärmbelastung auf die Menschen in der unmittelbaren Umgebung des Flughafens drauf zugekommen ist.
Heiko, noch mal kurz zu dir, da haben wir dich jetzt ganz aus dem Spiel gebracht, aber das kommt halt wieder so in den Sinn, es ist immer eins, hängt zum anderen. Die Fluggesellschaften, gerade war die Lufthansa, beklagen ja eine Wettbewerbsverzerrung am Frankfurter Flughafen. Ja, zusätzlich zu den deutlichen Mehrkosten für eine Lärmpause, Lärmobergrenze, Nachtflugverbot, zählt angeblich Frankfurt zu einer der teuersten Flughäfen in Europa. Ich meine, wie soll man das denn einschätzen? Ich meine, die müssen doch auch leben.
Ja, also dem Flughafen geht's gut, da braucht man, glaube ich, keine Angst haben. Prinzipiell muss sich der ganze Luftverkehr mal davon befreien, dass er eine subventionierte Sparte ist. Der Luftverkehr hat nach wie vor eine Sonderstellung im Verkehr, im Sinne von, dass er keine Mineralölsteuern bezahlt für sein Kerosin, dass er bei internationalen Flügen keine Mehrwertsteuer auf seine Tickets bezahlt, und es sind auch viele, viele Flughäfen, sind Zuschussbetriebe, und das sind alles Kosten, die öffentliche Hand dem Flugverkehr da gibt. Also die Bahn zum Beispiel zahlt Energiesteuern für das, was sie tut, und der Flugverkehr tut das nicht. Also der Flugverkehr muss, wir müssen dringend mal aufhören, den Flugverkehr zu subventionieren, damit sich da ein vernünftiges Mittel einspielt. Und da sind noch gar nicht diese Sachen mit eingerechnet, mit den Umweltschäden und die Schäden durch Lärm und all diese Dinge, die sind da gar nicht mit eingerechnet. Also es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir hier eine Mobilität fördern, die gesellschaftlich schädlich ist. Und es ist ja, gibt ja auch genug Alternativen. Also es ist, wenn man von Frankfurt nach Berlin will, dann muss man nicht fliegen. Man kann genauso gut auch mit der Bahn fahren, und die Bahn fährt elektrisch, wenn man mit dem ECE fährt, und auch mit Ökostrom, und hat eben diese großen Belastungen nicht.
Ja, über die verschiedenen Subventionen, die Alternativen, werden wir nachher nochmal drüber reden. Gut, machen wir weiter im Text. Wir haben jetzt ausführlich über den Lärm gesprochen, es gibt ja aber auch noch andere Aspekte zum Thema Flugverkehr. Das ist einmal die gesundheitliche Belastung durch Luftschadstoffe. Da gab es eine, kann man wohl sagen, aufsehenerregende Studie, Dirk, Nora, die Nora-Studie. Das heißt, ich versuche das jetzt mal mit meinem gebrochenen Englisch. Noise-related annoyance, cognition and health. Was und wie wurde da untersucht?
Die Nora-Studie, die ist entstanden am Ende des Mediationsverfahrens bzw. des Forums Flughafen und Region. Da gab es eine Vorstudie über die Belästigung, und daraufhin ist über 5 Jahre eine Studie angelegt worden, die nicht nur die Belastung durch Fluglärm, sondern auch durch Straßenverkehr und Bahnlärm untersucht hat, und zwar auf die gesundheitlichen Auswirkungen, die das hat, auf die Schlafstörungen oder auf die Schlafmöglichkeiten, auf die Lernfähigkeit von Kindern, auf die Lebensqualität und auch auf die, sagen wir mal, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das ist eigentlich eine Studie, die aufbaut auf schon eine ganze Menge Studien, Lärmwirkungsforschungsstudien, die es gibt. Die hat das alles nochmal zusammengefasst und auch neue Aspekte bewertet. Und nach 5 Jahren hat sich gezeigt, ich will mal mit der Kinderstudie anfangen, Kindern, die permanent Fluglärm ausgesetzt sind, die haben gegenüber Kindern, die an Schulen sind, wo es keine Fluglärmbelastung gibt, einen Rückstand von 2 bis 3 Monaten, was die Lernfähigkeit und die Konzentration anbetrifft. Bei den anderen Dingen hat man auch eine ganze Menge negative Auswirkungen auf die Gesundheit festgestellt. Ich kann die jetzt gar nicht alle vortragen. Auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge Herz- und Kreislauferkrankungen. Man hat auch festgestellt, und das ist eine neue Erkenntnis, die hat es vorher in keiner Studie gegeben, dass die zu Depressionen beiträgt, dass die zum Beispiel bei Frauen auch Brustkrebs fördern kann, dass insgesamt viele Menschen, die dazu befragt worden sind, sich beschweren, dass ihre Schlafqualität, ihre Lebensqualität durch Fluglärm beeinträchtigt ist. Und bei all diesen Untersuchungen hat sich auch gezeigt, die Menschen, die fühlen sich am meisten durch Fluglärm belastet. Verkehrslärmbelastung ist auch eine hohe. Und dann gibt's natürlich auch noch den Schienenverkehr. Also ich kann dazu nur sagen, insgesamt müsste man eigentlich wegkommen von der Einzelbetrachtung von diesen Lärmarten. Wir müssen eine Gesamtlärmbelastung machen und dann auch Maßnahmen entwickeln, um insgesamt den Lärm zu reduzieren.
Ist das jetzt die grundsätzliche Kritik an der Studie? Die gab's ja durchaus auch.
Ja, es gab am Anfang eine Kritik, aber das hat sich dann herausgestellt, dass das doch nicht so zutreffend ist. Die Kritik ist dadurch hervorgerufen worden, dass die ersten Veröffentlichungen, dass die ganz stark geprägt worden waren durch das, was die Fraport da reininterpretiert hat. Die Wissenschaftler selbst haben sich darin zum großen Teil nicht wiedererkannt. Und wenn man die einzelnen Studien für sich anbetrifft und anguckt, dann sind da eine ganze Menge Dinge drin, die eigentlich dazu führen müssten, dass man bei der vorgesehenen Novellierung vom Fluglärmschutzgesetz viel mehr Schutzrechte für die Bevölkerung einbaut, weil Fluglärm macht nämlich tatsächlich krank und man müsste auch Schutzrechte ins Luftverkehrsrecht aufnehmen. Das sind aber alles Dinge, die müssten in Berlin geregelt werden und Hessen hat da relativ wenig Einfluss aufgrund dieser NORA-Studie was zu machen.
Ja, hallo, weiter geht's, Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt, heute zum Thema Flughafen, Fluglärm. Der Titel unserer heutigen Sendung war, den hatte ich ganz vergessen zu sagen, ja, unter den Wolken darf der Lärm wohl grenzenlos sein, Ausrufezeichen, Fragezeichen, der Flughafen Frankfurt und die Belastung für die Umgebung, für die Bevölkerung, für die Umwelt. Wir haben jetzt ziemlich viel über das Thema Lärm gesprochen, das ist ja ein Hauptknackpunkt bei der ganzen Thematik, aber wie schon erwähnt, hat es ja ganz andere Einflüsse, Auswirkungen noch. Es gibt ja klimaschädliche Emissionen. Heiko, wie schätzt ihr das ein?
Also zum Thema Klimaschutz. Momentan hat der Mobilitätsbereich überhaupt noch nichts, keinen Beitrag geleistet zum Klimaschutz. Nach dem Pariser Klimaschutzabkommen ist Deutschland ja verpflichtet und auch alle anderen Staaten, die dabei sind, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Und da ist bis jetzt noch gar nichts passiert. Und natürlich können wir weiterhin unsere Hände in den Schoß legen und warten, naja, da wird schon irgendwas kommen, aber das funktioniert so nicht. Also wir müssen unser Verhalten, was Mobilität angeht, da einfach ändern. Und da müssen Änderungen einfach kommen. Und das bedeutet ganz klar weniger Flugverkehr. Und weniger Flugverkehr erreicht man einmal damit, dass man zum Beispiel die Bahn nimmt und nicht das Flugzeug für die Strecken, weil die Bahn, ich hatte es vorhin schon gesagt, die fährt mit Strom und auch mit Ökostrom. Und das ist beim Flugzeug jetzt nicht so einfach zu machen. Das Zweite ist, dass im Grunde diese Umweltverschmutzung, die der Flugverkehr macht, der muss auch eingepreist werden. Es ist in den letzten Jahren, ist der Flugtransport praktisch umsonst geworden. Es spielt fast überhaupt keine Rolle mehr, welche Waren und Personen man von A nach B transportiert und hin und her fliegt, weil es einfach so billig geworden ist. Aber es ist nur deswegen billig, weil die Gesellschaft die Kosten trägt und die müssen wir alle immer wieder tragen. Und wir müssen diese Kosten einpreisen in den Flugverkehr, damit gewisse Dinge dann auch nicht so extensiv durch die Gegend geflogen werden, sondern dass man auch wieder lokal Waren produziert, dass man auch einen gewissen Konsum gar nicht erst macht. Wir müssen nicht irgendwelches Zeug hier einfliegen lassen und man kann auch auf viele Flugreisen verzichten und das schaffen wir nur, wenn wir den Flugverkehr eben seine Subventionen wegnehmen und ihn auch die Schäden, die er verursacht, letztlich auch anlasten.
Ja, Stichwort Subventionen. Ich meine, es gibt da ja einige, die man ja wirklich dem Flugverkehr als Begünstigungen zuschreiben kann. Was sind denn das für Subventionen?
Also, ja, also ganz vorne weg ist es, wie gesagt, die Besteuerung von der Mineralölsteuer. Also, dass das Kerosin steuerfrei ist. Jeder andere Verkehrsträger zahlt seine Energiesteuern, auch die Bahn, ich sagte es schon, aber auch das Auto und der LKW, alle zahlen Energiesteuern und der Flugverkehr nimmt sich dem aus. Also das ist nun mal das Erste. Ich meine, das kommt aus der Anfangszeit des Flugverkehrs aus den 20er Jahren, da war das so eine Förderung, aber es ist wirklich völlig überfällig, dass das jetzt mal gestrichen wird. Das andere sind natürlich die Schäden, die man ja auch beziffern kann. Also es ist nicht nur, wir haben jetzt viel über Lärm gesprochen, aber es sind natürlich auch die Abgase. Die Schadstoffe sind gerade in diesen hohen Luftschichten besonders schädlich. Und die Kosten kommen auf uns zu. Wir sehen es ja schon am Klimawandel. Die Schäden, die jetzt in Amerika entstanden sind durch die Hurricanes, das geht in die Milliarden. Also wir müssen uns einfach auch klar werden, dass es völlig kurzsichtig ist, diese Kosten nicht einzupreisen in das Flugticket, sondern einfach da nichts zu tun, weil die Kosten haben wir und die muss nachher die gesamte Gesellschaft betragen. Und dann, was ich vorhin ganz spannend fand, ist auch, es sind nur 4% der Bevölkerung, die fliegen.
Der
Weltbevölkerung, das sagte der Dirk vorhin. Aber es sind 100% der Weltbevölkerung, die diese Schäden zu tragen haben. Und da müssen wir sowohl unser Mobilitätsverhalten als auch unser Konsumverhalten überdenken, ob das noch zeitgemäß ist.
Ja, da gibt es ja die Mehrwertsteuerbefreiung für die internationalen Flüge. Die Quintessenz aus all dem, aus dieser Subventionsthematik, also da gibt es ja auch noch ganz andere Kosten, Kerosinsteuerbefreiung hast du ja schon genannt, dann eben auch so Investitionszuschüsse, es gibt Verlustübernahme bei den Flughäfen, da fällt mir immer das Beispiel Kassel-Calden ein. Dann wird das Fliegen doch zu einer unsozialen Komponente oder bekommt einen unsozialen Aspekt hier. Würdest du das einschätzen?
Ich schätze das genauso ein wie der Heiko. Der hat es nämlich vorhin in der Vorbesprechung unheimlich gut beschrieben, dass es hier eigentlich auch nur wieder um eine Umverteilung geht. Denn die Kosten, die sich der Staat leistet für die Subventionierung des Flugbetriebs, die könnte er dazu verwenden, Heiko?
Ja, damit, also mit den Einnahmen könnte man natürlich einen vernünftigen Sozialstaat aufbauen und Renten erhöhen und Sozialleistungen erhöhen.
Ja, aber auf der anderen Seite gibt es auch, Dirk, da ist jetzt vielleicht für dich nochmal ein Stichwort, die Luftverkehrssteuer, die ja jetzt abgeschafft werden sollte, wird. Es ist im Koalitionsvertrag zwischen der jetzt eventuell kommenden Regierung, das Wort große Koalition, lass jetzt einfach mal weg. Jetzt habe ich schon gesagt, zu spät. Laut dem Koalitionsvertrag, da steht jetzt etwas nebulös drin, Entlastung der Luftfahrt von einseitigen nationalen Kosten. Es wird ja auch angeregt hier von der hessischen Landesregierung, vom Verkehrsminister Al-Wazir und vom Schäfer, dem Finanzminister CDU, dass diese Luftverkehrssteuer umgeleitet werden soll für die Entwicklung, jetzt kommen wir wieder an den Punkt von eingangs, lärmärmeren oder wie auch immer technisch weiterentwickelnden Fluggeräten. Welche Funktion sollten diese Luftverkehrssteuer haben oder wie sieht es aus mit der Abschaffung, Beibehaltung?
Also die Luftfahrtindustrie, die fordert, seit diese Steuer eingeführt wurde, ihre Abschaffung. Und diese Steuer, die ist auch nicht zweckgebunden für Förderung von lärmarmen Flugzeugen oder für Schallschutzmaßnahmen oder ähnliches, sondern das hat eine reine fiskalische Funktion. Das heißt also, das wird dem Bundeshaushalt zugeführt und wird dort für irgendwelche anderen Dinge verwendet. Das ist also nicht zweckgebunden. Okay. Und die Luftfahrtindustrie, die jubelt jetzt aufgrund dieser Koalitionsvereinbarung, dass es höchstwahrscheinlich abgeschafft wird. Und es ist noch eine viel weitergehende Sache in dieser Koalitionsvereinbarung drin, nämlich, dass die ganzen Leistungen, die bezahlt werden müssen für die Überprüfung der Sicherheit, dass die in Zukunft nicht mehr von den Flughäfen und den Fluggesellschaften zu bezahlen sind, sondern dass das auch alles der Steuerzahler bezahlen soll. Das heißt also, das sind zwei gute Beispiele dafür, dass gewisse, sagen wir mal, ja, Lenkungsmaßnahmen, die der Staat der Industrie auferlegt hat, dass die wieder abgeschafft werden sollen. Das läuft also alles unter dem Motto Wettbewerbsfähigkeit und Liberalisierung, und das ist also gegen dieses Prinzip, dass man eigentlich diese Kosten, die entstehen, ursachengerecht umverlegen müsste auf die Luftfahrtindustrie.
Greenpeace beurteilt, würde ja die Abschaffung der Luftverkehrssteuer als eine klimapolitische Blamage, bezeichnet es als eine klimapolitische Blamage, weil eben dadurch der eh schon subventionierte Flugverkehr gegenüber der ökologischen Bahn, hat ja der Heiko auch schon erwähnt, weiter subventioniert würde. Jetzt würde ich noch mal einen kleinen Sprung machen wollen. Jetzt gibt es hier am Flughafen aktuell der nächste Reizpunkt, Bau des Terminal 3. Tja, was fällt einem da dazu ein, Dirk?
Also das Terminal 3, das ist ja Teil des Planfeststellungsbeschlusses, um insgesamt die Kapazität zu steigern. Und wenn das Terminal 3 mal ausgebaut sein sollte, dann könnten da insgesamt 30 Millionen Passagiere im Jahr abgefertigt werden. Das sind so viel, wie heute am Flughafen in München abgefertigt werden. Und die kämen dann nochmal zu den jetzt etwa 50 Millionen Passagiere, die es am Frankfurter Flughafen gibt, dazu. Dafür wird das Terminal 3 gebraucht. Und das zweite Argument ist, das Terminal 3 wird gebraucht, dass der Frankfurter Flughafen ein Wohlfühlflughafen ist, damit man in Konkurrenz treten kann, international mit den anderen Flughäfen, und zwar nicht mehr nur in Europa, sondern auch in Asien oder im Nahen Osten. Also zum Beispiel, wenn der neue Großflughafen in der Türkei gebaut wird, dann steht der in Konkurrenz zu dem Frankfurter Flughafen, dafür brauchen wir das Terminal 3. Das sollte jetzt, um das noch kurz zu erklären, in drei Bauabschnitte geteilt werden, die nach und nach gebaut werden. Für den ersten Bauabschnitt gibt's eine Baugenehmigung durch die Stadt Frankfurt, und neu hinzugekommen ist jetzt der Flugsteig G, der eigentlich erst als allerletztes gemacht werden sollte, und der wird umgewidmet für die Billigflieger. Und die Billigflieger, die sind neu am Frankfurter Flughafen, die hat es da vorher gar nicht gegeben, und es ist für meine Begriffe auch durch den Planfeststellungsbeschluss nicht abgedeckt.
Ja, kann man da sagen, vereinfacht, ein Shoppingcenter mit Fluganbindung,
ja,
ketzerisch
genau.
Ausgedrückt.
Ja, ganz genau.
Ja. Das ist jetzt schon Shoppingcenter mit Fluganbindung.
Okay. Ich will jetzt nochmal auf ein zum Ende hin, bevor ihr nochmal alle drei irgendwie ein kurzes Resümee ziehen dürft, sollt, wie auch immer. Die Fraport war ja an dieser unsäglichen Geschichte mit diesen Abgastesten an Affen und Menschen beteiligt. Zumindest war sie mit in dieser Europäischen Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor, kurz EuGT. Dirk, es geht jetzt nochmal an dich, weil du ja wahrscheinlich damit auch mehr beschäftigt warst als die anderen beiden. Wie weit ist die Fraport in dieser Sache verstrickt?
Also das lässt sich deswegen nicht genau aufklären, weil alles jetzt erst im Nachhinein bekannt geworden ist, und die Auskünfte, die bisher dazu erteilt worden sind, die lassen nicht genau überblicken, ob das jetzt zutreffend ist oder nicht. Die Fraport sagt, sie ist nur deswegen in diese dubiose europäische Forschungseinrichtung eingestiegen, weil sie sich davon Erkenntnisse erhofft hat über die gesundheitliche Belastung, die durch Fluglärm entstehen kann, und mit diesen übrigen Tests, die also mit Menschen und Affen und Stickoxiden und Abgasen gemacht worden sind, da hätten sie nichts zu tun. und sie seien auch 2014 wieder aus dieser ganzen Sache ausgestiegen. Es bleibt dann aber für mich die Frage, wieso ist der zuständige Abteilungsleiter für die Umweltauswirkungen der Fraport, wieso ist der ein ganzes Jahr lang mit im Vorstand dieser Gesellschaft gewesen und hat mitentschieden über die Verwendung von Geldern, die dann für bestimmte Forschungsvorhaben eingesetzt worden sind? Und wieso hat man, nachdem die Autoindustrie das auch praktisch beendet hat und sich im Nachhinein auch davon distanziert hat, wieso ist dieser Abteilungsleiter Umwelt der Fraport sang- und klanglos aus den bisherigen Positionen, die er am Flughafen hatte, abgelöst worden und hat jetzt einen anderen Aufgabenbereich? Es ist nicht kommuniziert worden, was das für Gründe hat. Also deswegen ist meine Forderung, da ist der Aufsichtsrat der Fraport gefordert, das mal aufzuklären, was es mit der ganzen Sache auf sich hat. Und da auch Vertreter des Landes Hessen und der Stadt Frankfurt drin sitzen, erwarte ich von denen, dass die dieser Sache nachgehen.
Also das ist noch etwas im Wagen, im Nebulösen. Also jetzt nochmal ganz kurz, jeder von euch, Heiko, dein Resümee oder wie auch immer, deine Einschätzung zum Thema Flugverkehr, was... Du hast ja schon vieles gesagt, kurz in zwei Sätzen vielleicht, was passieren muss.
Also der Flugverkehr muss seine Kosten und Schäden selber tragen, die er verursacht. Und dann wird sich das automatisch einpendeln mit anderen Geschichten. Der Flugverkehr ist die klimaschädlichste Fortbewegungsmöglichkeit und gehört daher eingeschränkt.
Jörn, du als ehemaliger Bruchpilot, du hast nie, wenn ich dich so angucke, nie einen Bruch gehabt. Du bist noch heil.
Nein, nicht wirklich. Okay. Ja, ich kann dazu nur sagen, die Ausweitung des Luftverkehrs und allein der Erhalt des Status quo, also die Anzahl der Flugbewegungen auf dem jetzigen Stand, ist ein umweltpolitischer, klimapolitischer und am Ende auch gesellschaftspolitischer Schwachsinn. Was wir brauchen, ist eine dramatische Reduzierung des Luftverkehrs.
Dirk, du hast das Schlusswort, weil ich nachher noch ein paar, oder fast das Schlusswort, ich muss nachher noch ein paar Termine durchgeben.
Ja, also ich meine, ich kann mich eigentlich beiden Vorrednern nur anschließen. Es ist für meine Begriffe zu eng gesehen, wenn man nur die Fluglärmbelastung durch den Flughafen sieht, das umfasst viel mehr, das umfasst die Schadstoffe, das bedeutet Flächenversiegelung, Verlust von Naherholungsgebieten und vor allen Dingen hat der Flugverkehr ganz erhebliche Auswirkungen auf den Klimawandel, weil je schneller der wächst, desto mehr beschleunigt er auch den Klimawandel. Das muss unbedingt gestoppt werden und da muss die Politik ganz radikal umsteuern.
Also du hast es im Vorgespräch ja schon, als wir uns so unterhalten haben, angedeutet, das ist dann auch letztendlich ein weiterer Schritt eures Widerstandes, dass es eben über die Lärmdebatte hinaus auch andere Aspekte mit einbeziehen muss.
Ja, unbedingt.
Okay. Ja, vielen Dank euch, dass ihr im Studio wart. Das war einmal der Dirk Dräber von der IGF. Tschüss, Dirk.
Tschüss.
Dann den Heiko Nickel habe ich vom VCT und Greenpeace war noch hier im Studio.
Ja, servus, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Und der Jörn Burger, den hört er vielleicht bald mal wieder an meiner Stelle. Jörn,
danke, dass du... Ich bin immer der Letzte, der dran kommt. Na, also das, tschüss zusammen.
Ich habe es jetzt rein alphabetisch im Vornamen immer gekannt. Wenn ich es nach dem Nachnamen gemacht hätte, wärst du der Erste gewesen, ist mir aufgefallen. Beim nächsten Mal mache ich es dann andersrum.
Okay, du bist entschuldigt.
Okay, alles klar. Ja, so, jetzt, das war jetzt eine Aufzeichnung von diesem Mittwoch. Jetzt seid ihr wieder live beim Radio, Radio X. Greenpeace Frankfurt Umweltmagazin. Ich habe noch zwei, drei Termine, bevor ich am Schluss noch ein bisschen zur Entspannung hoffe, die eine oder andere Minute Musik gönnen kann. Termine hätte ich am 20.03. gibt es, am Beginn ist 19 Uhr, Dienstag, 20.03. 19 Uhr im Club Voltaire, das ist in der Kleinen Hochstraße, gibt es eine Ausstellung und da ist die Ausstellungseröffnung unter dem Titel Kohletagebau, Kulturlandschaft, brachial. Da gibt's Bilder von jemand, der da aktiv unterwegs war. Und es gibt eine anschließende Diskussionsrunde mit zwei Aktiven aus unserer Greenpeace-Gruppe. Das ist die Ingrid Ahrens und der Edwin Sauer, die da dazu etwas erzählen werden. Das steht dann unter dem Titel Raus aus der Kohle, sonst schmelzen die Pole. Wir sind auch poetisch unterwegs. Dann habe ich als nächsten weiteren Termin am Samstag, 14. April, da habe ich jetzt noch nicht die genaue Uhrzeit, aber das könnt ihr alles nur über unsere Internetseite noch nachschauen, ich gebe euch nachher kurz durch. Am 14.04. also gibt es unsere nächste Kleidertauschparty im Südbahnhof. Das Ganze findet ihr, wie auch die Petition, auf die ich jetzt dann gleich hinweisen werde, das Ganze findet ihr unter www.greenpeace-frankfurt.de. Und da gibt es, wie gesagt, eine Petition, die ihr unterzeichnen könnt. Und es geht da um den Schutz der Antarktis. Da soll ein Schutzgebiet eingerichtet werden, das sogenannte Weddellmeer. Die Größe des Schutzgebiets wären sage und schreibe 1,8 Millionen Quadratkilometer, was etwa das Fünffache der Fläche der Bundesrepublik bedeuten würde. Und diese Petition richtet sich an eine Antarktis-Kommission, die da eben aufgefordert werden soll, dieses einzigartige Ökosystem zu schützen. Ein weiterer Hinweis auf den Termin ist wie immer auf unseren Schnupperabend, der am ersten Montag eines Monats stattfindet, im Baumweg 10, durch den Hof im Hinterhaus die Treppe hoch. Beginn ist immer 18 Uhr. Wenn ihr mal sehen wollt, was ihr macht oder wenn ihr euch daran beteiligen wollt an unseren Aktivitäten. Und schließlich noch ein Hinweis auf unsere, nochmal auf dieselbe Internetseite www.greenpeace-frankfurt.de. Da könnt ihr unsere Radiosendungen nachhören. Diese, in ein paar Tagen wird die eingestellt sein, aber auch so ein Archiv der letzten Jahre. Vielen Dank euch fürs Zuhören und mein Name ist Otto Gebhardt und ich sage jetzt mal Tschüss beim nächsten Mal und da habe ich jetzt noch zum Schluss Coldplay und Low.